hey, wenn wir ein anderes Umfeld haben und vielleicht durch dieses Umfeld einfach unsere eigenen Standards nach oben katapultieren und sagen, das, was bisher gereicht hat, das reicht eigentlich nicht mehr, sondern ich sehe in meinem Umfeld, da gibt es andere Standards, dann würdest du es wahrscheinlich auch tun, oder?
Bloody Monday. Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst.
Moin Stefan.
Hi Jakob.
Und schön, dass du auch eingeschaltet hast bei dieser neuen Folge von unserem Podcast. Und heute geht es um ein fantastisches, oder was heißt fantastisches, ein faszinierendes Thema, wollte ich sagen. Und es geht dabei um Flöhe. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, Flöhe, ja, hatte ich als Kind mal, war nicht so cool, musste ich meine Haare abschneiden und die Bettwäsche waschen. Darum geht es nicht in dieser Folge, sondern um ein Experiment, das mit Flöhen durchgeführt wurde und wo es quasi darum ging, wie sehr unser Umfeld unsere Möglichkeiten, das, was wir für möglich halten, prägt und auch, was das tatsächlich mit zukünftigen Generationen macht. Weil in diesem Experiment, und ich starte einfach mal direkt rein, ist es so, dass Flöhe, die eine Tendenz haben zu springen, unter Laborbedingungen in ein offenes Glas gemacht wurde. Und Flöhe, die quasi nicht konditioniert sind, die springen. Das heißt, diese Flöhe, die haben eine gewisse Höhe mit ihren Sprüngen erreicht. Und dann haben die in dem Experiment quasi einen Deckel auf das Glas gedreht, natürlich mit Löchern, damit die Flöhe nicht sterben. Das heißt, die Flöhe sind immer wieder gegen den Deckel gesprungen und wurden quasi darauf konditioniert, ah, okay, so hoch springen und nicht höher, weil tut weh, ich springe gegen den Deckel, bringt nichts. Dann haben sie den Deckel abgenommen, nach, ich glaube, 3 Tagen oder so, und die Flöhe sind trotzdem, obwohl es keinen Deckel mehr gab, nur noch so hoch gesprungen, wie das Glas ist. Dann haben sie sogar fremde Flöhe genommen, also einen anderen Floh genommen, der das gar nicht weiß, und haben den in dieses Glas getan. Und dann hat dieser Floh sich sogar auch angepasst, obwohl er nie einen Deckel erlebt hat, und hat sich auch auf die Höhe der anderen Flöhe angepasst. Und die Kinder von den Flöhen, also es ging da auch so ein bisschen um Epigenetik, haben auch quasi in sich gelernt, das Verhalten gehabt, nicht höher zu springen, als da, wo irgendwann mal der Deckel gewesen ist. Und gleichzeitig, wenn du einen Floh genommen hast aus diesem Glas, den in eine andere Kultur Flöhe gesetzt hast, wo die Flöhe noch maximal hochgesprungen sind, hat der das auch wieder verändert. Jetzt an dich eine Frage, Stefan. Was glaubst du, sagt uns dieses Experiment?
Ich frage mich gerade, wo du dieses Experiment her hast und wie es dazu kommt, dass du jetzt gerade mit Flöhen zu tun hast, ja? Ich hoffe nicht, dass es das ist, was ich denke jetzt gerade, dass du dich mit Flöhen beschäftigst. Aber weißt du, das erinnert mich total an diese Geschichte mit dem Elefanten, also mit dem Baby-Elefanten, den du ja einfach an so einen Flock festmachst, dass er nicht wegläuft. Also mit einer Schnur, der Elefant wird festgebunden und dass der Baby-Elefant halt nicht wegrennen kann, sondern einfach dort bleibt. Und weißt du, wenn der Elefant größer wird, aufgrund der Konditionierung, dass er sich halt nur in diesem Radius seines Flocks oder was auch immer es ist, bewegen kann, wird er auch als erwachsener Elefant nicht wegrennen. Obwohl er eine Mordskraft hat und normalerweise locker so einen Flock rausreißen könnte und einfach wegrennen kann. Aber er tut's nicht, weil er dazu konditioniert ist, nicht weiter zu rennen als das, wozu er konditioniert wurde, wozu er gemacht wurde.
Ja, ich beantworte, also passt mega die Story, ist genau das Ding. Und ich beantworte deine beiden Fragen, die du eben mit reingebracht hast, damit hier keine offenen Loops, keine offenen Stränge, keine Cliffhanger sind. Also wie bin ich darauf gekommen? Ich lese gerade bzw. höre das Buch Willpower Doesn't Work von Benjamin Hardy, wo es darum geht, dass statt Willensstärke alles immer mit Willensstärke und Disziplin machen zu wollen, es viel effektiver ist, das über seine Umgebung zu machen. Und das Zweite, habe ich Flöhe? Nein, wäre bei mir, glaube ich, auch relativ egal, weil ich habe auch keine Haare. Also ich wüsste nicht, ich glaube nicht, dass ich so ein attraktives Territorium für Flöhe bin. Aber zurück zu dem Buch und dem Experiment. Es geht darum, dass deine Umgebung, dein Umfeld, natürlich auch deine Konditionierung unfassbar stark bestimmt, was für dich möglich ist oder nicht möglich ist, ohne dass du es merkst. Und das ist halt dieses, ohne dass du es merkst, ist so wichtig, weil diese Flöhe, die in diesem, die quasi gelernt haben, nicht höher zu springen als eine gewisse Höhe, selbst wenn du denen sagst, streng dich maximal an, nutz die maximale Kraft, werden sie nicht höher springen. Also mal unabhängig, dass du mit Flöhen nicht reden kannst, ist schon klar. Aber wenn du das überträgst, und das sind ja genau diese mentalen Barrieren. Ich meine, jetzt letztens ist ja jemand zum ersten Mal einen Marathon unter 2 Stunden gelaufen, was auch ja lange für nicht möglich gehalten wurde. Und die interessante Frage ist, weil das, also es ist ein Konzept, das kennen viele auch schon, für manche ist es vielleicht auch neu, wie kannst du deine Umgebung aktiv so gestalten oder dich auch in Umgebung bringen, wo alle, egal ob das auf deine Beziehung bezogen, auf deine Gesundheit bezogen, auf deine Karriere bezogen ist, alle deutlich höher springen als du und du dich automatisch anpasst, um quasi dich an das Level anzugleichen. Oder die Frage, wo in deinem Alltag umgibst du dich halt noch mit Orten, mit Menschen, die halt sehr niedrig springen, wo du, ohne dass du es merkst, dich daran angleichst, weil unser System einfach so funktioniert, und wie du dich halt kleiner hältst, ohne dass es irgendeinen Grund dafür gibt.
Die Frage, die sich ja stellt, und das fällt mir nur gerade dazu ein, mir hatte heute jemand im Coaching erzählt, dass ihre Schwiegermutter 102 geworden ist. Mhm. Und die war immer fit. Und sie hat mir dann auch noch ein Foto gezeigt von ihrem 100. Geburtstag. Und die sieht tendenziell oder sah da tendenziell aus wie, keine Ahnung, wie 70, 75, vielleicht 80. Und die konnte halt noch alles alleine machen. Und auch da ist es ja, weißt du, was ist unser Rahmen, wenn es jetzt ums Altwerden geht? Ja? Für mich selber, ich habe damals nicht so viele älter werdende Menschen in meinem Umfeld gehabt, sondern ich habe eher gedacht, naja, 70, 75 ist schon recht alt. Und dann habe ich mir die Menschen vielleicht auch alt vorgestellt. Und dann kam irgendwann halt von meiner Freundin, der Onkel, der ist 89 geworden und war halt bis dorthin mega fit. Also immer Sport gemacht. Ich habe, glaube ich, schon mal irgendwann davon berichtet. Und jetzt, weißt du, wenn ich das jetzt wie heute gerade gehört habe, deswegen passt es so gut, mit 102, dass du mit 101 halt immer noch sehr, sehr fit sein kannst. Ich meine, dazu brauchst du halt erst lebende Beweise, ja? Damit du vielleicht deine eigenen Denkmuster, deine eigenen Wahrheiten, die du für dich auferlegt hast, und wir legen alle unsere Wahrheiten für uns selber fest, an das, was wir glauben, was wir für richtig halten, um das aufzulösen.
Total, spannendes Thema. Es gibt ja auch diese Blue Zone, die Orte, wo sozusagen die meisten Menschen, die meisten über 100-Jährigen leben. Und natürlich, wenn du aufwächst auf irgendeiner japanischen Insel, ich glaube, viele davon sind irgendwie im japanischen Raum, ist es, also wenn alle deine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern irgendwie 110 geworden sind oder so, ja, für wie viel wahrscheinlicher hältst du es und verhältst dich dein Leben lang, jedes Jahr, über die Jahrzehnte, so, dass du die Wahrscheinlichkeiten dafür erhöhst, weil das Umfeld so ist. Und das ist halt in, jetzt mache ich einen kleinen Gedankensprung, komme aber dann wieder zurück, in dem Buch geht es auch darum, also wie Süchte funktionieren. Und dann sagt er, das Gegenteil von Addiction ist Connection. Den Leuten, die süchtig sind, fehlt quasi die richtige Connection, die richtige emotionale Stabilität. Und das ist sozusagen, und da gibt es ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien drüber, dass halt, wenn du jemanden, der süchtig ist, in einen anderen Kontext setzt, andere Menschen, eine stabile soziale Umgebung gibst, die Süchte oft nicht da ist. Es ist ja auch so, dass im Zweiten Weltkrieg oder im Vietnamkrieg waren ja, ich glaube, 20% aller amerikanischen Soldaten waren heroinabhängig. Und dann gab es da eine riesen Forschung drüber. Und als die aber zurückgekommen sind, waren von diesen 20% irgendwie nur noch, ich weiß nicht, ein Fünftel oder irgendwie sowas heroinabhängig in den USA, weil alleine durch das Zurück-nach-Hause-Kommen der Grund für die Addiction halt einfach weggefallen ist. Und da gibt es ja auch dieses Rat-Experiment, ne? Also mit den, ich weiß nicht, kennst du das Rat-Park-Experiment, also mit Ratten?
Erzähl mal.
Das ist ja richtig so eine Zoo-Folge hier, Flöhe, Ratten. dass Ratten in ein relativ beschränkten Käfig gepackt wurden, alleine, und dann zwei Wasserflaschen. In der einen, die eine war leicht mit Heroin versetzt, die andere einfach natürliches Wasser. In diesem Kontext haben fast alle Ratten immer mehr das Heroinwasser konsumiert. Dann gab es den Rat Park, also eine riesen Auslauffläche mit ganz vielen anderen Ratten, mit Spielgeräten für die Ratten, mit Aufgaben für die Ratten. Und es gab auch diese beiden Wasserbehälter. Und die haben da quasi ich weiß die Zahlen jetzt nicht aus dem Kopf, aber ganz, ganz wenige der Ratten haben sich in der Umgebung überhaupt noch freiwillig für das Heroinwasser entschieden. Was halt zeigt, ja, wenn die Umgebung attraktiv ist, dich stimuliert, dich supportet, dein ganzes System befriedigt, dann ist da kein Need für irgendwelche Süchte oder eben auch für schlechte Angewohnheiten. Und das ist, wo ich jetzt wieder zurückkomme, weil jetzt ist vielleicht, wenn du gerade die Podcast-Folge denkst du dir vielleicht, Jakob ist heute ein bisschen wirr.
Aber das ist ja super spannend, was mir dazu einfällt. Ist, ich meine, ich kenne das selber, weißt du, dass die Umwelt, das Umfeld, schlägt halt immer das Verhalten.
Genau.
Also das heißt, dein Umfeld oder deine Umwelt, also wo du wohnst, mit wem du dich abgibst, schlägt immer dein Verhalten. Und das ist ja genau das, was du sagst. Ja. Und was in dem Wort Sucht im Deutschen steckt ja halt der Begriff Suchen. Also man sucht ja nach irgendetwas. Und leider finden die Menschen nie etwas, sondern der einfachste Weg ist es dann halt in der Sucht, letztlich an die Sucht selbst sich anzudocken. Weil es das Einzige ist, was sie finden, das Leichteste auch ist, was sie finden. Von daher macht es ja total Sinn, wenn du sagst, hey, wenn die in einem anderen Umfeld sind und mehr Möglichkeiten haben und vielleicht halt auch spielen können oder was auch immer, dann müssen sie nicht letztlich irgendwie Heroin oder was auch immer es ist nutzen.
Ja, danke, dass du es nochmal so schön und klar zusammengefasst hast, nach meinem wilden Monolog. Genau, das ist der Punkt. Und jetzt die Frage, und das ist, glaube ich, wenn du diese Podcast-Folge gerade hörst, auch die wichtige Frage: Wie viel Verantwortung übernimmst du, um aktiv deine Umgebung zu gestalten, dass sie dich halt unterstützt bei dem Leben, was du leben willst? Ich würde behaupten, und ich kann mich da selber gar nicht rausnehmen, dass ein Großteil von meinem Umfeld, sowohl örtlich als auch von den Menschen, sich einfach quasi über die Jahre entwickelt hat. Und ich da auch wenig aktiv dran gedreht habe. Das stimmt nicht ganz, weil da haben wir ja in einer der letzten Folgen auch drüber geredet. Natürlich begebe ich mich dann zum Beispiel die Bali-Mastermind, wo ich war. Da gebe ich mich ja absichtlich in ein anderes Umfeld mit anderen Menschen, um quasi ja neu gespiegelt zu werden und neue Ideen zu bekommen. Und das ist aber die Frage. Also wenn du sagst, und ich stimme dem ja total zu, Stefan, so Umgebung oder Umfeld schlägt Verhalten, warum? Und warum ist die falsche Frage? Aber es ist doch spannend, dass alle versuchen, an ihrem Verhalten zu drehen, anstatt an ihrer Umgebung und ihrem Umfeld.
Ja.
Alle versuchen, irgendwelche Gewohnheiten zu etablieren, und zu sagen, ja, ich will mehr meditieren, ich will mehr zum Sport gehen, ich will mehr journalen, und versuchen das halt eben durch Disziplin und Selbstbeherrschung und Willensstärke zu schaffen. Viele schaffen das eine Zeit lang, dann wieder nicht, manche schaffen es. Und die wenigsten fragen sich, glaube ich, wirklich, okay, in welchem Umfeld und welcher Umgebung würde das einfach eine logische Konsequenz sein von dem, wo und wie ich bin.
Ich hab selber dieses Thema, ich coache ja auch viel Vertriebler, und ich sage dann halt irgendwann, wenn ich die so etwas besser kenne, sage ich, hey, wenn du ganz ehrlich bist, zu dir selber ehrlich bist, da sprechen wir über Verantwortung, dann gibst du doch nie wirklich 100%. Und das ist natürlich nicht einfach, wenn du so etwas hörst. Ja? Das fällt den Leuten erst nicht leicht. Aber unterm Strich sage ich halt immer, ey, wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir wärst, und da geht es in eine ähnliche Richtung, und du hättest ein anderes Umfeld und andere Menschen, die dir beweisen, dass du meinetwegen das Doppelte verdienen könntest,
ja,
dann würdest du dich doch anders verhalten, oder? Wenn die dir sagen würden, hey, wenn du dich so weiter verhältst mit den Ergebnissen, die du jetzt realisierst, dann bist du nicht mehr gut oder nicht gut genug. Und alle sagen, ja, das stimmt. Also so gut wie alle sagen, ja, das stimmt. Also dürfen wir uns immer wieder hinterfragen, und das passt ja so gut zu dem Thema, hey, wenn wir ein anderes Umfeld haben und vielleicht durch dieses Umfeld einfach unsere eigenen Standards nach oben katapultieren und sagen, das, was bisher gereicht hat, das reicht eigentlich nicht mehr, sondern ich sehe in meinem Umfeld, da gibt es andere Standards. Menschen, die die extra Meile gehen, jetzt meinetwegen im Vertrieb oder im Sport oder was auch immer, dann würdest du es wahrscheinlich auch tun, oder?
Ja. Ich glaube, weil wir hier jetzt auch viele Beispiele gebracht haben, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um das einmal sacken zu lassen. Ich würde sagen, lass uns da doch nochmal eine zweite Folge drüber machen, wie genau du das machen kannst. Also wie unsere Zuhörer, wenn du das gerade hörst, den Podcast, wie du es schaffen kannst, deine Umgebung auch wirklich anzupassen. Also was bedeutet das konkret? Weil wir haben da jetzt ja so vage drüber gesprochen. Aber das Erste, was du dir jetzt, glaube ich, aus dieser Folge heute für dich mitnehmen kannst, ist einmal zu gucken, okay, wo in deinem Leben aktuell an Orte und Menschen, und vielleicht kommen dir in diesem Moment auch schon intuitiv bestimmte Personen, bestimmte Orte in den Kopf, ist es sozusagen so wie bei den Flöhen am Anfang bei dem Experiment, dass da etwas in deiner Umgebung im Außen ist, was sozusagen einen Deckel auf das setzt, was du für dich für möglich hältst. Und ich glaube, wenn du darüber nachdenkst, ist das schon extrem, extrem wertvoll. Und dann gehen wir nächste Woche nochmal darauf ein, was genau du tun kannst, um damit auch zu arbeiten. In diesem Sinne, du findest alle Infos in den Shownotes. Wir freuen uns immer, wenn du diese Podcast-Folge weiterempfehlst, sie 3, 5, 10, 20, 100 Personen schickst und uns da, wo du den Podcast hörst, mit 5 Sternen bewertest. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche.